Das Märchen der Gerechtigkeit. Gespräche über Sexismus und Co. in Kunst und Kultur.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Das Märchen der Gerechtigkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden uns erstmal, da das unsere erste Folge nach dem Auftakt ist, noch einmal kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Mein Name ist Hanna.
Ich bin Anne.
Und ich bin Sabrina.
Und wir drei haben uns beim Stückeblock kennengelernt. Letztes Jahr in Mülheim.
Dieses Jahr.
Online. Und das, ihr seht schon, das ist ganz wichtig, dass ich zwei Kolleginnen habe, die das Ganze mich in dieser Moderation unterstützen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir würden gerne Themen, die Frauen betreffen in Kunst und Kultur, also anhand von Theaterstücken, Filmen, Serien aufgreifen und in diesem Podcast diskutieren. Genau.
Da hatten wir ja auch immer mal wieder drüber gesprochen, auch nicht nur Frauen, also das schon so als Hauptthema, aber auch nochmal spezifisch auf andere Diskriminierungsformen eingehen, die damit so, wie man ja so sagt, so intersektionalistisch zusammenhängen.
Und Ursprung der Idee war ja eigentlich, dass wir für den Stückeblock der Mülheimer Theatertage einen Podcast gemacht haben zu dem Theaterstück Der goldene Schwanz von Rebecca Kricheldorf. Es handelte sich um eine Neufassung von Cinderella. Und wo auch so ein bisschen mit allen möglichen Klischees gespielt wurde und die aufgebrochen wurden. Ihr könnt gerne nochmal unsere alte Podcast-Folge hören, die laden wir auch wieder hoch. Genau, und da haben wir irgendwie, sind wir darauf gekommen, dass wir weitermachen wollen.
Da haben wir im Grunde über das Theaterstück sind wir auf Disney gekommen und auf irgendwie alle möglichen Märchenklischees, die wir noch so im Kopf hatten oder die uns geprägt haben. Und es hat uns echt so viel Spaß gemacht, dass wir dachten, es gibt auch noch so wahnsinnig viel anderes da draußen, was man mal kritisch untersuchen könnte, eben nicht nur Disney und nicht nur Märchen, sondern im Grunde die komplette Theater-, Film-, Fernsehen-Industrie ist ja voll mit Klischees.
Genau. Als erstes, also mit unserer ersten richtigen Folge, starten wir heute. So ein bisschen so zeitlicher Aufhänger war eigentlich, dass ja jetzt vor kurzem das Abtreibungsverbot in Texas so durch die Medien gegangen ist. Also als kurze Auffrischung, wer es vielleicht nicht weiß, also in Texas ist es jetzt verboten, schon ab der 6. Schwangerschaftswoche abzutreiben. Und viele, die oder Leute, die überhaupt eine Frau unterstützen, zur Abtreibung zu fahren oder sie zu informieren, sind direkt strafbar. So, auch in Deutschland sieht es nicht wirklich besser aus, was das Gesetz angeht. Ärztinnen dürfen nicht mal dafür werben, wenn sie welche durchführen. Genau, und da haben wir uns so gedacht, okay, wir wollen uns mal allgemein über die Rolle von Frauen als Mütter und die Erwartungen und Stigmata der Gesellschaft sprechen. Alles, was so das Muttersein angeht, Nicht-Mutter wollen sein, Abtreibung, Fehlgeburt, nicht Kinder bekommen können, alles, was irgendwie so dazugehört, Beruf vereinbaren. Da haben wir uns als Untersuchungsobjekt quasi die Serie Working Moms angeguckt. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen.
Genau.
Und ich kann mich direkt outen, dass ich es nicht geschafft habe, mir sie anzugucken. Und deshalb stelle ich sehr viele, kritische Fragen. Und ich glaube, das ist aber auch gar nicht so schlecht, wenn eine Person ein bisschen naiv rangeht. Also ich versuche das positiv zu sehen.
Wollen wir vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum es in der Serie allgemein geht?
Gute Idee.
Also ich habe mir ein paar Eckdaten aufgeschrieben. Und zwar ist es eine kanadische Sitcom. Die gibt es seit 2017, also noch recht neu, würde ich sagen. Ich glaube, es sind jetzt auch 5 Staffeln. Und ja, genau. Es dreht sich um Working Moms, also arbeitende Mütter. Und so die Hauptcharaktere sind eigentlich die Freundinnen Kate und Anne. Und dann auch noch mit vielleicht die zweiten Hauptcharaktere, würde ich sagen, sind Frankie und Jenny, zumindest in der ersten Staffel. Und es startet in dieser Mutter-Kind-Gruppe, wo wir irgendwie so die klassische Helikoptermutter auch noch haben. Also die gehört nicht zu diesen Hauptfiguren, aber die ist irgendwie immer in dieser Mutter-Kind-Gruppe da, die alles irgendwie judged. Genau, und Kate und Anne, die haben gerade frisch neugeboren, ich weiß nicht, wer, die sind 3 Monate oder so, und fangen jetzt auch wieder an zu arbeiten. Und auch Jenny geht arbeiten. Jenny geht auch wieder arbeiten. Ihr Mann ist so Stay-at-Home-Dad. Also da auch mal was gesellschaftlich Untypisches, sage ich jetzt mal. Frankie ist eine lesbische Frau. Sie hat mit einer Frau ein Kind. Die ist auch Black Woman of Color. Also wir haben da schon so ein paar Repräsentationen in dieser Sendung. Können wir später vielleicht nochmal darauf zurückkommen.
Ja. Und wie würdet ihr sagen, dass die Leute, Also es ist natürlich schwer, so allgemein zu fragen, aber wie werden die Mütter dargestellt oder was macht die Serie aus, was für Konflikte und so?
Also es werden halt sehr viele unterschiedliche Sachen aufgegriffen, die wir zum Beispiel auch im Vorgespräch schon hatten. Also Abtreibung wird irgendwann thematisiert, aber auch grundsätzlich eben so diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beziehungsweise Nichtvereinbarkeit. Und ja, und auch diese, ich finde es irgendwie immer ganz schön, wenn so ein Struggle dargestellt wird mit Humor. Also wenn man das klassische Sitcom-Format so nutzt, um aber diese Problematik der Frauen so an die Öffentlichkeit, also ne, zu thematisieren. Aber ich hatte so den, also für mich, ich hatte den Eindruck, dass die sehr echt rüberkommen. Also weil die sich innerhalb der Serie entwickeln und mal in die eine und die andere Richtung schießen. Also da ist die, wie heißt er nochmal? Ja, die Rothaarige, die auch Therapeutin ist. N, genau, das ist die, die später abtreiben möchte oder beziehungsweise das in Erwägung zieht und hat auch ein Buch geschrieben zur Kindererziehung. Und das ist dann so ein bisschen das Tragische, dass sie selber damit hadert bei ihren Kindern.
Okay, ja. Mit dem, was sie selber predigt in dem Buch, oder?
Genau, also, dass sie, also sie ist, ich weiß nicht, sie so richtig überzeugt davon. Ich glaube, es ist eher so, also sie hat das geschrieben quasi aus beruflicher Perspektive. Mhm. Aber das Ganze emotional selbst umzusetzen, ist ja nochmal was komplett anderes. So.
Ja.
Und ich finde, dass sie da dann nicht die perfekte Therapeutin und Mutter ist, macht das Ganze gleich total sympathisch und in dieser genannten ersten Szene, wo die eben in diesem Kreis sitzen, vergleichen die erstmal ihre Brüste. Das ist halt so, das ist einfach schon geil.
Es ist halt sehr, so nah, ich finde es sehr relatable für so die, ja, für uns normale Menschen, sage ich, oder normale Frauen oder weiblich gelesene Personen oder Frauen oder Personen, die Kinder kriegen können, dieses, weil man bekommt ja in den Medien auch immer diese viele Promis, die dann irgendwie nach 3 Wochen, nachdem sie geworfen haben, schon wieder Size Zero haben. Und so die normale Durchschnittsfrau sich denkt, ja, wie?
Und die kriegen einfach auf jeder Website, wenn man irgendwie sein Mail-Programm reingeht, irgendwie bei mir Yahoo oder so, steht dann wieder, dass irgendeine Frau schon nach der Geburt wieder 30 Kilo abgenommen hat.
Ja,
wie schafft sie das so auszusehen? Nach der Geburt und so, sowas kriegt man halt wirklich irgendwie, kann man gar nicht vorbeiklicken dran. Also das siehst du einfach jeden Tag irgendwie, auch wenn du dann Mutter bist. Ich bin keine Mutter, aber ich habe viele Freunde, die jetzt Mutter geworden sind, Freundinnen, die halt echt auch mit diesem ganzen Body-Schönheitswahn dann halt echt Probleme bekommen. So, ne? Also weil viele von denen, ich war schon immer oder die letzten Jahre immer etwas fülliger, aber die sind jetzt zum ersten Mal, haben sie ein bisschen Speck angesetzt. War bei meiner eigenen Mutter übrigens auch so dass zum ersten Mal ein bisschen Speck angesetzt wurde und die halt riesen Probleme damit haben, damit irgendwie klarzukommen, dass sich der Körper verändert.
Also ich habe tatsächlich meine Notizen zu Working Moms, jetzt habe ich in 3 Kategorien eingeteilt. Und zwar, ich bin hier Streberin, gesellschaftliche Tabus, Arbeiten und Kinder haben und Kinderwunsch. Das ist...
Ja, cool. Und was kam raus? Also was hast du in diese Kategorien reingeschrieben oder was hast du dir da angeguckt?
Also bei gesellschaftliche Tabus, was in der ersten Folge so drin vorkommt, ist so Kate, die ist ja gerade wieder mit in den Job eingestiegen und ist wieder im Büro. Ja, der Boss, der fragt sie, ob sie einen Raum, weil sie pumpt ab, also die Muttermilch, ne? Die machen die eigentlich alle. Das wird auch immer gezeigt. Das ist ganz witzig. Ich habe noch nie so ein Gerät gesehen. Das ist sehr interessant. Also die pumpen halt alle ab. Und das macht richtig witzige Geräusche. Ich dachte, was ist das? Da habe ich gesehen, okay, das ist dieses Gerät. Naja, und der fragt sie halt, also der männliche Boss fragt sie, ob sie einen Raum zum Abpumpen hat. Und sie sagt so, ja, dieses Büro hier. Und,
Das war auch im Trailer.
Hm? Genau. Und der Mann war natürlich nicht begeistert. Also im Endeffekt macht sie das dann auf der Frauentoilette. Und das ist auch eine witzige Szene. Ich glaube, das war auch ziemlich in den ersten Folgen irgendwie. Da ist sie auch am Abpumpen. Dann, glaube ich, irgendwie parallel am Telefonieren. Auf jeden Fall hat sie gar nicht ihr Tuch auf die Brust gelegt. Und dann kommt halt noch Milch raus. Und ist halt so ein Fleck auf ihrer Bluse zu sehen. Sie geht in ein Meeting. Aber total selbstbewusst setzt sie sich da so an den Tisch, wo es auch um Beförderungen gerade geht. Und eine ältere Dame fragt so, ist das Muttermilch auf ihrem Shirt? Und sie sagt einfach so richtig selbstbewusst, Ja, und macht weiter, so ohne sich irgendwie was anmerken zu lassen, so total
Geil.
souverän. Und es ist halt so, es wird nicht so versteckt. Also das ist sonst, weiß ich nicht, irgendwie in anderen Filmen oder Serien, man hat ja auch mal das Gefühl, oder Mütter werden ja auch irgendwie dumm angeguckt, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Das ist was, was man verstecken muss. Und sie setzt sich da
Ja.
hin und so, hey, ich habe gerade abgepumpt und das ist Muttermilch, weil meine Brüste produzieren gerade Milch. Stört es euch? Nein. Also.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, als ob da Klischees einfach auch mal konfrontiert werden, umgedreht werden und so. Immer mehr Serien, heute zum Glück auch. Also es gibt wirklich viele Serien, die sich dem immer mehr auch stellen. Auch denen, dass ich eigentlich erinnere ich mich nicht, dass ich früher irgendwelche Serien kannte, wo Mütter in ihrem Muttersein einfach gezeigt wurden, in den körperlichen Sachen, sowas wie Stillen oder
Ja.
Milch oder auch noch nicht mal irgendwie mit verwuschelten Haaren, weil sie nicht geschlafen haben oder sowas. Die sahen immer aus wie aus der Werbung am nächsten Tag am Frühstückstisch. Und irgendwie wurde das, finde ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Jugend irgendwelche Bilder von Müttern gesehen habe, die gestresst waren oder
Ja, auch der
körperlich.
Stress. Ich hab gestern eine Folge geguckt, das war so geil. Da steht Kate in der Küche und guckt so starr so auf die Uhr, auf der 11:59 Uhr steht. Kaum schlägt die Uhr auf 12 Uhr um, macht sie sich eine Rotweinflasche auf und schüttet sich Rotwein ein, einfach weil sie so gestresst ist und sich denkt, okay, ab 12 Uhr, nicht vormittags, aber ab mittags ist
Ja.
Wein, okay.
Ich finde, es hat auch super viel halt so mit Scham zu tun, ne? Was so gesellschaftlich, also dadurch, dass das ja auf der einen Seite gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, dass die Mutter dann zeigt oder dass das irgendwie öffentlich ist, dass sie still zum Beispiel, ne? Oder andere körperliche Sachen. Dadurch wird das dann ja in Serien nicht gezeigt, ne? Und dann dreht sich das ja wieder quasi im Kreis. Und dadurch, dass es zum Beispiel jetzt in dieser Serie auch ja einfach als normal gezeigt wird, kriegt man ja, finde ich, so eine Alternative aufgezeigt.
Auch der Stress wird jetzt immer mehr auch gezeigt in Serien und in Filmen und so, aber der war lange. Diese Serien haben ja irgendwo auch eine Riesenkonkurrenz oder das, was in unserem Kopf ist, ist halt die perfekte Mutter aus der Werbung. Ne? Das ist ja so ein, finde ich, Medienbild, was ich immer sofort, wenn ich teilweise sogar, wenn ich das Wort Mutter höre, sehe ich halt irgendwelche Persilfrauen, die
Ja.
im Film in weißen Kleidern ihren Kindern über den Kopf streifen. Oder irgendwelche doofen Pinguintänze machen bei dieser Kinderpingu-Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist ganz schrecklich. Da läuft so eine fröhliche Mutter als Pinguin mit ihren Kindern durch die Gegend und er ist total fit und immer zu einem Spaß aufgelegt. Und gleichzeitig ist natürlich alles ordentlich und sauber und sie gibt ihren Kindern diesen Kinderpingu und sowas. Also es ist wirklich, und ich
Geht
habe
so
einfach mal
cool.
mit einem Werber geredet, der sagt, das war vor ein paar Jahren. Es wird jetzt auch ein bisschen diverser, aber der hat halt gesagt, ja, ich habe gefragt, warum ändert ihr nicht mal was an diesem immer gleichen Klischee? Und er hat gemeint, weil die Leute das halt sehen wollen. Ne? Nach wie
Ja.
vor wollen Leute die reine Mutter in Weiß sehen und die Frau, die irgendwie alles im Griff hat.
Die
Ja.
Erfahrung habe ich auch gemacht. Also auch wirklich, dass auch junge Menschen jetzt so in meinem Alter dieses Ideal hochhalten, das auch unbedingt wollen, so, ne? Und wenn jetzt jemand dir vorher erzählen würde, ja, kannst halt, keine Ahnung, so und so lange nicht pennen und du fühlst dich halt jeden zweiten Tag einfach nur kacke, dann würde das ja keiner machen. Könnte man so denken, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich würde mich jetzt andererseits auch verarscht fühlen. Also wenn ich jetzt so, keine Ahnung, halt voll gestresst bin, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, drei Kinder zu Hause rumlaufen hätte und ich wäre mega gestresst. Ich war Au-pair, ich hatte drei Kinder zu Hause rumlaufen und war mega gestresst. Und dann gucke ich so diese Werbung und die strahlen alle und es ist nichts
Ja.
dreckig, es ist alles so. Und dann, da fühle ich mich verarscht. Denke mir, so ist nicht die
Ja.
Realität. Warum denkt ihr, weil dann wird auch einem gleichzeitig dieser Druck aufgelegt, dass du so
Ja.
sein musst, dass alles perfekt sein muss, weil sonst hast du irgendwie versagt. Und dann
Ja.
sehe ich lieber so eine Working Moms-Serie, wo sie aber auch mit diesem Druck eigentlich reden, weil auch deren Erziehungsmethoden ja richtig oft irgendwie so hinterfragt werden und immer so halt, ne, die klassischen Helikoptereltern, die dann völlig schockiert sind, wenn die einen Mütter das und das machen, so, nein, das darfst du doch nicht machen, so, warum? Wir sind doch alle nicht perfekt, so.
Ja.
Und die
Es
einen
wird halt
versuchen.
einfach ein schreckliches Bild aufrechterhalten von so vielen Seiten, also von Schönheit bewahren über Erziehungsmethoden, dass Mütter extrem perfekt sein müssen. Und ich finde das auch so schlimm zu sehen, auch im Bekanntenkreis, dass so viele Leute so, also auch Leute, wo ich dachte vorher, boah, die sind doch eigentlich relativ offen und progressiv und ein bisschen rebellisch. Und wenn die ins Alter kommen,
Fällt mir
auf
aus den
einmal
Handschuhen.
Abziehbild sein zu müssen von den perfekten Müttern. Es ist auch bei Vätern teilweise auch so. Ja. Aber es ist halt wirklich irgendwie ganz komisch, dass diese Lebensphase im Kopf irgendwas umzudrehen scheint, dass sie halt meinen, irgendwelche Werbebilder erfüllen zu müssen, die Leute. Mhm.
Was für mich so die einzige Kritik an der Serie war, dass, wenn ich mich nicht ganz irre, alle Frauen in relativ hoch dotierten Jobs arbeiten, also Therapeutin, Maklerin, ich glaube in dem Marketing, also zumindest macht das auch in der Serie so den Anschein, dass das eben keine Problematik darstellt, wo ich das so das Erste war, was ich eigentlich bei dem Titel gedacht habe, weil ich dachte, ja, das ist ja noch, da fühlt man sich ja noch mehr verarscht, wenn man so eine Werbung sieht und es de facto auch nicht geht. Also es ist ja also so schon stressig, wenn man wieder arbeiten möchte. Und wenn man dann viel arbeitet und angenommen für dieses Kind oder die Familie dadurch auch nicht viel Geld generieren kann, ist man ja mehrfach getroffen irgendwie. Ja. Da habe ich noch so drüber nachgedacht.
Nee, das ist ja total so. Also vielleicht auch, also du bist ja auch im Sozialbereich tätig, Hanna, ich ja auch. Ich bin ja auch Sozialarbeiterin. Und also ich muss auch sagen, dass viele dieser Serien, gerade die aus dem amerikanischen Raum, oft irgendwie nicht so relatable sind mit unteren Schichten, dass da eben extrem, vielleicht ist es auch, weil das die Leute sind, die es schreiben. Meine Erfahrung ist, dass oft die Leute, die schreiben, die die Macht haben, die sind, die in bestimmten Welten groß werden. Und das sind die Welten, wo die Therapeutinnen und Anwältinnen und so weiter unterwegs sind. Und deshalb wird wenig berichtet über die anderen Welten. Aber das ist, wie du schon sagst, sind genau die Welten, wo noch mehr Probleme mit dem Arbeiten und Kinder haben existieren, weil ja, die Leute eigentlich fast überhaupt nichts mehr verdienen dann. Und die Frauen dann halt gar nichts mehr für ihre Rente haben in diesen Branchen und so. Und auch das Verständnis auch in höheren Schichten dafür tatsächlich noch größer ist als in unteren Schichten, nicht mehr Vollzeit arbeiten. Also wenn du das als, weiß ich nicht, Reinigungskraft sagst, ich kann nicht mehr Vollzeit arbeiten, sagen ja, dann kannst du gehen. Teilweise. Ja. Also das kriege ich auch in meinem Job mit, wenn ich halt mit Menschen, ich vermittle halt manchmal Menschen beruflich weiter und so und mache so Jobcoachings und die Leute, die kriegen einfach nichts mehr. Die sind dann an die Hausfrau gebunden, an die Rolle.
Ja, das stimmt schon. Also die haben ja irgendwie, ja, sie konnten, die haben einen guten Job und die haben eine gute Arbeit gemacht und deswegen war es auch irgendwie leichter für die, wieder einzusteigen. Also die treffen halt dann irgendwie nur die Vorurteile, was heißt nur, aber die Vorurteile, die allgemein Mütter dann trifft, so unzuverlässig zu sein wegen den Kindern. Aber halt nicht so dieses, also wahrscheinlich wären sie finanziell nicht unbedingt auf diesen Job angewiesen, könnten sie vielleicht nicht so in so einem wunderschönen riesigen Haus mitten in Toronto leben, sondern in einer Wohnung. Aber ne, das ist, das ist schon das Gefühl, das stimmt.
Ja, aber das hat man einfach oft. Also es ist, also ich finde es auch nicht deshalb irgendwie schlechter. Ich finde es auch nach wie vor total interessant. Ja. Aber man merkt auch als Sozialarbeiterin einfach oft, dass bestimmte Schichten nicht so viel abgedeckt werden. So, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber dass eben viel aus der Lebenswelt der Leute, die es schreiben, halt stammt, von den Serien, die man so sieht. Das ist schon so. Wie ist das so, das Männerbild der bei Working Moms? Wie sind die Gatten oder Freunde oder Partner der Frauen?
Also der Vorzeigemann, würde ich ja eigentlich sagen, ist der von Jenny, weil der ja der Stay-at-home-Dad ist. Aber ich würde sagen, der bildet sich auch etwas, also der nutzt es so ein bisschen, wird es am Anfang ziemlich inszeniert, weil er macht auch so ein Video. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Hanna, weißt du das noch in der ersten Staffel?
Gute Frage. Ich glaube, war das nicht irgendwas hat das irgendwas mit dem Ausland zu tun? Ich weiß leider nicht mehr. Oder für seine Firma?
Ja, also irgendwie präsentiert er sich so. Er ist ja also sowas ganz Besonderes, was Frauen irgendwie seit Hunderten von Jahren immer machen mussten. Und er ist so, aha, ich mache diesen Job und ich bin Stay-at-home-Dad und ich bin jetzt sowas ganz Besonderes. Es ist cool zu sehen, dass es ein Stay-at-home-Dad ist und die Frau arbeiten geht. Aber es ist so ein bisschen so inszeniert. So, wisst ihr, was ich meine?
Versucht er sich auch damit wieder irgendwie so in den Mittelpunkt zu drängen? Oder?
Ja, also man hat schon den Eindruck, dass er sich dann dadurch profiliert. Und nicht halt sagt, wir haben jetzt in Anführungsstrichen einfach die Rollen getauscht und das läuft jetzt so, sondern dass das halt eine Ausnahme ist, also ne, verglichen zum gesellschaftlichen, zur gesellschaftlichen Norm. Und deswegen ist das ja dann cool. Also, ne, so.
Ich bin der Rebell so ein bisschen, ne? Und bin irgendwie cooler und übernehme Verantwortung und so. Aber das ist tatsächlich so, dass man das öfters auch mal hört, wenn Männer zu Hause bleiben, dass die ganz, ganz viel gesellschaftliche Anerkennung bekommen, wenn sie das Gleiche machen, was uns die Mütter machen. Die werden dann irgendwie auf dem Spielplatz, oh, dass sie das machen, toll. Und das muss ja hart für sie sein. Da kommen die alten Omas an und so und wollen helfen und ich weiß nicht was. Und Frauen hören halt einfach nichts außer irgendwie Kritik, wenn man irgendwie auch nur ein bisschen was falsch macht.
Ja. Es wird auch eher dann eher Jenny dafür ein bisschen teilweise, dass sie so das Gefühl hat, sie ist irgendwie die Rabenmutter.
Ja.
So, weil sie halt nicht ihr Kind sieht oder so. Ja. Oder zum Beispiel die Kate, die gerade in diesem Marketingbüro wieder angefangen hat, die hat dann halt, also ihr Mann geht auch arbeiten. Auf jeden Fall haben die dann eine Nanny, zeitweise auch ihre Mutter. Und das ist in dem Sinne so, dass sie steigt wieder voll in die Arbeit ein. Sie war auch immer so ein Workaholic, also es ist ja auch wichtig, Karriere zu machen. Und es ist so eigentlich ganz cool, weil du so siehst, okay, sie ist Mutter, aber das stoppt ihre Karriere nicht. Sie kann sich auch darauf konzentrieren, aber dafür wird sie so ein bisschen von ihren männlichen Arbeitskollegen so ein bisschen geschämt. Also sie ist dann irgendwie auf einem Meeting. Das geht halt bis spät abends. Und die sind dann so im Büro und die sagen so, müsstest du nicht beim Baby sein? Sie sagen, nee, wir müssen jetzt die Arbeit hier fertig machen. Und dann witzeln die halt so rum, die Kollegen, und sagen, und nennt dein Baby die Nanny schon Mom? Und da fängt, und das triggert sie halt mega, dass sie auch anfängt zu weinen. Das ist so dieses, diese schmale, das ist in meiner Kategorie Arbeiten und Kinder haben. Also dieses, du möchtest arbeiten, du möchtest die Karriere machen, aber du hast auch irgendwie Angst, also ihr Gefühl, ihre Angst, dass sie so nicht mitkriegt, wie ihr Kind aufwächst, dass es ohne sie irgendwie sprechen und laufen lernt. Und das ist halt wirklich die Angst, dass es die Nanny Mom nennt und sie dann halt irgendwie auch so dieses Schuldgefühl, was den Frauen dann gegeben wird, dass sie halt was verpassen, aber das wird den Männern ja nicht gegeben.
Nee, das ist es ja eben, ne? Weil die Frauen, die leben, also wenn die viel arbeiten gehen und nicht zu Hause bleiben, leben die im Grunde die ganze Zeit schon damit, mit diesen Leuten, die was sagen oder diese frötzeln oder irgendwelche Witze machen oder Schuldgefühle einreden. Und bei Männern ist das ja nicht so, dass die das gar nicht haben und irgendwann spüren, sondern halt oft so, dass sie das mit der Zeit dann selber merken, oh, ich habe die ersten 3 Jahre meines Kindes fast verpasst, weil ich nur gearbeitet habe, und werden dann traurig. Aber im Umfeld werden die oft nur bestärkt, weil alle anderen Männer in der Firma das genauso machen. Und das ist ja, habe ich jetzt auch im Bekanntenkreis immer mal Männer, die dann nach ein paar Jahren irgendwie sagen, boah, wie schnell die Zeit vergangen ist und ich habe nicht viel von meinem Kind mitbekommen, aber auf der Arbeit hat eigentlich nie jemand was Negatives dazu gesagt.
Du musst ja die Familie ernähren als Mann.
Ja, genau.
Da wird es wahrscheinlich eher andersrum laufen, dass die Arbeitskollegen dann sagen, du verpasst ja was hier auf der Arbeit, wenn du auf dein Kind aufpasst. So.
Ja. Es gibt immer noch eine mega Menge Stellen, die Probleme machen, wenn Männer Teilzeit nehmen wollen, wenn Männer Elternzeit nehmen wollen. Das sind ja immer noch die, ich glaube, 12 plus 2 Monate, die man Elternzeit nehmen kann, und die Männer nehmen in der Regel die 2, so diese 2 Pflichtmonate, um fürs Gewissen, wie man so schön sagt. Und die Frauen nehmen die 12 und die 2 sind inzwischen auch akzeptiert. Aber zum Beispiel in Skandinavien werden die immer, also es ist ja so das Vorzeigesystem, gendertechnisch und so, da nehmen die immer statistisch die Hälfte der Elternzeit, die Männer. Und das wird auch von den Firmen sogar gewünscht. Also ich habe Connections nach Schweden, deshalb weiß ich das ganz gut oder habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, dass da tatsächlich die Männer auch einen drüber kriegen von ihren Chefs, wenn die sagen, wir machen das nicht. Also das System
ist
vollkommen krass, ja. Also das ist gesellschaftlich geächtet, wenn Männer keine Elternzeit nehmen, also wenn Männer nicht die Hälfte der Elternzeit nehmen. Und deshalb ist das statistisch da auch extrem krass, wie viel mehr Männer Elternzeit nehmen als bei uns.
Mhm. Ohne Scheiß, ich höre immer nur sowas über Skandinavien. Warum?
Ist so.
Ja, wohnen. Ich finde das alles so viel besser.
Skandinavien ist großartig, ja.
Die sind irgendwie so progressiv und ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie so in endlosen 60er Jahren rumhängen noch.
Oh Gott, die Horror-Dauerschleife.
Also es wird besser, aber ja, ich glaube einfach ein bisschen, dass wir das im System, die haben das halt seit Jahren schon im System irgendwie drin. Und deshalb wachsen die auch so mit einer, diese Gender-Sachen haben auch eine andere Selbstverständlichkeit als bei uns. So, das ist, glaube ich, auch
Träumchen. Einfach der... Träumchen.
Ja, naja, das ist auch schon schön. Weil ich war ja ein Jahr in Schweden in meinem Studium und kenne deshalb auch einige Leute, die, die da noch leben und habe Freunde da und so. Und das ist schon, cool. Ja, das ist schon ein Träumchen da. Ich will auch mal wieder hin zurück.
Verstehe ich, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, das mit der Arbeit, das kommt immer so, also ich habe mir recht viel zu hier Kate beschrieben, dass sie dann halt irgendwie einerseits wird es so, ja, du kannst wieder arbeiten und toll, dass du hier bist, aber andererseits wird sie irgendwie immer auf ihrem Arbeitsplatz dafür geschämt und dann geht es um eine Beförderung in einer anderen Stadt. Also die Serie spielt in Toronto in Kanada und es geht darum, dass sie nach Montreal geht, was ja schon ein Stück ist, was halt natürlich auch erstmal mit ihrem Mann diskutiert wird. Und es wird auch schon so gesagt, ja, normalerweise heben Frauen bei diesem Job nicht, Mütter bei diesem Job nicht die Hand. Und sie hebt einfach so, sie so, watch me und hebt so ihre Hand und nimmt halt diesen Job, weil der für sie wichtig ist. Und dann ist sie in Montreal und ihr Kind kriegt die Masern und ist im Krankenhaus. Und dann ist auch in einem wichtigen Meeting oder keine Ahnung, was sie dann hat, aber trotzdem so ein Instinkt, okay, mein Kind ist gerade im Krankenhaus, ich muss nach Hause. Ihr Mann sagt, nee, bleib da. Und ja, das wird dann aber nicht gut geheißen von denen in Montreal und sie ist gefeuert und ihr wird dann quasi bei ihrem alten Job wieder in Staffel 2 werden ihr nur 16 Stunden die Woche angeboten, weil sie war dann ein halbes Jahr zu Hause dann doch und dann ist es wieder dieser Einstieg wieder halt, also es ist komplett so dieses, ja, du musst ja jetzt, ist doch gut für dich, weil du warst ja bei deinem Kind. Es ist ja nicht, es wird dann immer so gesagt, als ob die sich um das Kind nicht kümmern würden, aber dafür, ich meine, man geht halt einfach arbeiten und entweder man hat dann auch Kinder oder man hat keine Kinder, man entscheidet sich zu Hause bleiben, man entscheidet halb, was auch immer. Aber das ist so, ach, die wird dann irgendwie so dafür die ganze Zeit geschämt, dass sie halt auch gerne arbeitet. Aber es wird halt, also ich finde trotzdem, dass es, also es wird gut dargestellt, dadurch, dass sie auch immer alles anspricht, dass sie auch sexistische Sachen anspricht und sagt so, hallo, warum kann ich das denn jetzt nicht machen? Oder warum kriegt der Mann jetzt die Beförderung? Und das ist halt immer so aus diesen, also so Perspektive, die, glaube ich, viele Frauen beschäftigt einfach und sie auch fragt, möchte ich überhaupt Kinder haben? Weil was ist, wenn meine Karriere dann vorbei ist?
Dass man sich, ja, das ist einer, glaube ich, der Hauptgründe, warum sich Frauen fragen, ob sie Kinder wollen oder nicht. Diese Vereinbarkeit mit dem Beruf und dieses Gefühl auch, einfach für immer an diese Mutterrolle zu hängen und zwar mit allen Klischees, die da zusammenhängen und nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, gab auch mal so eine, weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, so eine Debatte, ob warum Mütter nicht auch das Recht zu haben, so die gesellschaftliche Vaterrolle zu übernehmen, wenn der Mann, falls sie hatten einen männlichen Partner, okay, damit ist die Mutterrolle zu übernehmen, in Anführungsstrichen, also sich mehr zu kümmern, mehr zu Hause zu sein und so, warum das eigentlich trotzdem nicht geht, weil man halt 500.000 Widersprüche, also Widerstände in der Gesellschaft hat und das einfach von außen nicht akzeptiert wird, ist mein Gefühl. So.
Ja, ich finde das irgendwie echt ganz spannend, weil zum Beispiel, ich gehe auch einfach gerne arbeiten, aber es muss ja auch nicht immer jetzt so ein krasses Ziel oder eine Karriere sein, denn das ist ja auch so ein Stereotyp, dass immer die Karrierefrau, ich Anführungszeichen, vorgeworfen wird, ne? Und ich meine, selbst wenn es so ist, dann ist auch noch kein Grund, sie zu shamen irgendwie, aber es kann ja auch einfach sein, dass man das halt gerne macht oder so, ne? Ja. Oder dass der Mann halt sagt, ja, ich bin ganz froh, mein Gott, wenn ich nur Teilzeit arbeiten muss oder einen Großteil zu Hause bleiben kann, ist ja auch vielleicht eine Entlastung irgendwie für Männer, das zum Beispiel sagen zu können. Da muss ja jetzt auch nicht jeder von karrieregeil sein gleich so, ne?
Absolut, also die haben ja, also ich habe auch einen Bekannten, der auch irgendwie gerne Mehrfachvater wäre und gerne zu Hause, also der hat noch keine Kinder, aber er wäre super gerne Vater von vielen Kindern und möchte eben auch zu Hause bleiben und sich um die kümmern und so. Und das ist ein total, also der, und das ist wirklich ein totaler Kampf für ihn, auch das vor männlichen Freunden zuzugeben und auch vor sich selber eben, weil er auf der anderen Seite auch gerade sehr stark eine Karriere verfolgt oder versucht, eine zu verfolgen, so nach außen hin, damit alle Leute denken, ja, der ist doch in Ordnung, das ist doch okay. Und er auch immer sagt, ja, vielleicht bin ich auch auf dem falschen Weg, weil er hat ja, war irgendwie sehr gut im Studium und ist auch sehr intelligent und so. Und dann denken die Leute, er verschwendet sich, wenn er halt nur Vater ist und so. Weil als Mann machst du das ja nicht. Ja, ja, nur, genau. Und das ist halt einfach so ein, auch für Männer halt ein Riesenproblem, wenn die sagen, ich möchte gerne zu Hause bleiben und mich um die Kinder kümmern. Oder größtenteils. Ich glaube, für alle Menschen ist das ein Problem, wenn sie das nur machen, einfach auch aus finanziellen und Abhängigkeitsgründen und so. Aber zu sagen, ich möchte die Hauptarbeit in der Familie leisten, musst du dir als Mann, da musst du ja erstmal den Mut zu haben, ganz ehrlich. Also
ja. Das ist auch ganz schön. Ja, nee, mir fällt nur ein, mein Freund meinte letztens, das wäre schon eher Klischee, er kenne nämlich mehr Frauen, die Kinder wollen und eher die Männer so überrumpeln. Und ich muss aber sagen, ich kenne eigentlich irgendwie mehr Männer, die einen Kinderwunsch äußern. Also zum Beispiel wollte auch mein Papa ein Kind haben, meine Mama eigentlich nicht. Und das ist, ich glaube, das ist so ziemlich 50-50. Also das kannst du überhaupt nicht so pauschal sagen. Aber vielleicht auch, weil es viele Männer, wie du sagst, halt nicht so zugeben können, weil es ja eher, oder dass sie auch dann vielleicht mehr Zeit mit dem Kind verbringen können, wollen, statt arbeiten zu gehen oder weil sie dann sich nicht trauen, weil es in dieser Gesellschaft eher halt die Frauenrolle ist, ne?
Ja, es gibt auch tatsächlich Männer, die genauso wie Mütter sagen, sie haben keine Lust auf die Mutterrolle, sagen, gibt es Männer, die sagen, ja, ich hätte gern Kinder, aber ich habe keine Lust auf die Vater- und Ernährerrolle.
Oder so, ja. Mhm.
Ja. Das ist ja das Gleiche in Grün, das ist einfach das Problem, dass diese Rollen so zementiert sind und wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich in einer anderen Rolle wohler, dann kann man das ja für sich machen und es gibt ja Paare, die auch einfach den Mut haben, aber die erzählen alle, was für ein unfassbarer gesellschaftlicher Stress das ist, von der eigenen Familie bis hin zur Arbeit, bis hin zur, das Schlimmste ist ja auch immer noch, dass Kinder, wenn du in der Kita bist oder sowas, oder das erzählen mir auch Bekannte und auch auf der Arbeit habe ich das schon erlebt, dass Kinder nach Hause kommen und ihren Eltern sagen, du bist nicht normal. Die Mama von dem das ist ja immer das Schlimmste, dass das ja dann noch intern vom Kind triggert wird. So. Dass die Kinder saugen das auf und wollen ja auch immer irgendwie sagen, meine Familie ist die coole und so. Und gleichzeitig haben Kinder und Jugendliche auch ein mega Bedürfnis danach, eben so zu sein wie andere und nicht aufzufallen. Und da tragen die dann diesen Druck extrem an ihre Eltern. Darf man eben auch nicht vergessen, dass das nicht immer nur auf der Erwachsenenebene sich abspielt, sondern eben auch die Kinder.
Klar, die
übernehmen das. Wenn du Kinder irgendwie nicht verwöhnst oder so und du dann das Gefühl hast, oh, die Kinder in der Schule werden die gemobbt, weil sie irgendwas nicht haben materiell und dann werden Eltern geraten dann in so, will ich, dass es meinen Kindern schlecht geht, weil ich so lebe, wie ich lebe und so. Deshalb ist es auch nicht leicht für Eltern. Ich glaube, es ist einfach nochmal eine Ebene, die man auch bedenken muss.
Kann ja auch, also die müssen ja nur nicht mal schlecht sprechen über andere, auch wenn irgendwas, also Stereotype quasi positiv verstärkt werden, verfestigt sich das ja, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, die Mama sagt, guck mal, der Papa ist so stark, der hat uns mit das und das geholfen oder so, wird das ja auch wieder reproduziert, so. Ja. Und das ist ja ein unglaubliches identitätsstiftendes Ding, so, ne, so um auf diese, also wenn man so zurückkommt auf die Rolle von den Müttern und Vätern, wenn ich jetzt nicht weiß, also, ne, wenn es quasi diese Rolle in der Gesellschaft, die ich sein möchte, nicht gibt, dann bin ich ja erstmal komplett lost, so. Ja, also sich das selber aufzubauen, ist ja ein Riesenkampf und das macht ja nicht nur damit was, ja, kann ich jetzt meine Kinder erziehen und wie organisiere ich den Alltag, sondern das hat ja dann auch, also es betrifft ja die ganze Person, so wie werde ich wahrgenommen in der Gesellschaft, was bin ich dann, wenn ich halt kein Working Dad bin, so und so.
Ja, so und deshalb wollen es, glaube ich, auch einfach viele nicht, weil es einfach so, weil es einfach so eine sehr krasse gesellschaftliche Kontrolle ist. So. Also ich bin mit meinem Partner jetzt zusammen ohne Kinder und wir sind sehr frei in dem, was wir tun. Aber wenn ich meine Freunde angucke, die Kinder haben in unserem Alter, die werden viel mehr kontrolliert von Eltern, von Nachbarn, vom Umfeld, von Schule, von allen irgendwie.
So. Stimmt, da habe ich gleich drüber nachgedacht.
Aber wirst du denn dafür oft gefragt, wann es denn bei dir soweit ist? Mhm. Oder wann es bei euch soweit ist?
Natürlich. Also die Fragen werden natürlich verzweifelter, weil ich jetzt 34 bin. Oh. Die waren halt, seit ich 28 bin, also ich bin mit meinem Partner schon über 10 Jahre zusammen, also richtig lang, wo alle dann denken, ja, da muss doch was raus werden, ihr seid doch so fest und so glücklich und so. Natürlich werde ich gefragt und ja, eigentlich seit ich Ende 20 bin schon, weil wir schon so lange zusammen sind. Ja.
Ja. Ja, da sind wir, glaube ich, langsam bei unserem Thema Kinderwunsch angekommen, allgemein. Dieses Bild, dass Frauen Kinder haben müssen und dafür irgendwie gejudged und geschämt werden, wenn sie keine Kinder haben. Soll ich nochmal auf die Serie als erstes eingeben oder wollt ihr nochmal was Persönliches?
Ja, wenn es da was gibt in der Serie dazu, gibt es da was?
Ja, genau. Also es sind ja alles erstmal Mütter, die da drin vorkommen. Aber zum Beispiel Anne, die Therapeutin, die hat 2 Kinder. Und das ist auch in der ersten Folge. Sie ist beim Gynäkologen. Und da sagt ihr, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und sie so, nein, das geht nicht. Ich hatte vor 8 Monaten ein Kind. Das ist gerade so, das ist so, ich habe es auf Englisch geguckt. Das ist so gerade erst lebendig, barely alive. Sie ist halt komplett geschockt und freut sich so gar nicht. Und sie erzählt das dann ihrer Freundin Kate. Und die sagt so auch, congratulations. Und Anne ist überhaupt nicht begeistert von diesen Glückwünschen und sagt so, sie wollte halt, also erklärt halt, sie wollten nur 2 Kinder haben. Dann sagt Kate ihr, naja, okay, du weißt, dass es Möglichkeiten gibt, also Abtreibung, wenn du kein Kind haben möchtest. Und da ist sie dann aber erst wieder schockiert, aber so irgendwie die ganze erste Staffel dreht sich dann doch darum, dass Anne wirklich darüber nachdenkt, ob sie dieses Kind abtreibt, weil sie kein drittes Kind haben will. Auch da tatsächlich ein Geldpunkt, weil sie nämlich sagt, sie können es sich nicht leisten.
Ja, Geld ist natürlich auch da ein Riesenthema irgendwie, weil das, weiß nicht, wie viel kostet ein Kind pro, in Deutschland glaube ich 700? Musste ich mal im Studium lernen, weil das ja auch in der sozialen Arbeit großes Thema ist. Ich glaube 700 pro Monat.
Ja.
Etwa.
Ja. Sie teilt dann halt auch irgendwie ihre Gedanken, also sie denkt dann immer mehr darüber nach. Halt einen Tag fällt sie auf einmal auf ihren Bauch, hat dann natürlich Angst, blutet auch. Ja, und dann beim Gynäkologen, aber nee, alles ist in Ordnung. Und sie sollten jetzt etwas ruhig sein. Ja, und da gibt sie halt zu ihrer Babysitterin zu und sagt so, ganz ehrlich, irgendwie hätte sich das angefühlt wie so ein Blessing, wenn ich das Kind jetzt verloren hätte, weil ich möchte es nicht haben. Sie will es halt die ganze Zeit nicht haben und fühlt sich halt auch irgendwie schlecht die ganze Zeit in diesem Gedanken, dass sie das Kind nicht haben will. Und fährt dann aber auch tatsächlich einmal zu einer, also die spricht dann mit den anderen Müttern in dieser Mutter-Kind-Gruppe darüber und die sagen so, warum, es sind doch nur noch 6 Monate. Sagt so, nee, das geht ja nicht um die Schwangerschaft, es geht einfach um dieses ganze Leben. Das ist das ganze Leben.
Ja.
Geht ja dann erst los. Und sie ist halt schon gestresst von ihren Kindern und mit Beruf und sie sagt, also von den Nerven wahrscheinlich kann sie es nicht und vom Geld kann sie es nicht. Und dann fährt sie tatsächlich auch zu so einer Abortion-Klinik, also Abtreibungsklinik. Und dann fährt sie aber nochmal zurück, um mit ihrem Mann zu sprechen, was sie nicht getan hat vorher. Und dann kommen sie aber eigentlich beide auf den gleichen Nenner, dass sie sagen, okay, das passt nicht und wir sind damit jetzt okay, dass sie es abtreiben.
Also der Mann hat da aber auch eingewilligt bei.
Genau, also der hat schon erst, also der wollte eher das Kind haben, der hat sich halt gefreut. Ja. Hat dann aber auch eingesehen in dieser ein bisschen Träumerei, dass es sich wirklich nicht leisten können. Und sie haben so eine, das ist auch geil, sie haben so eine Pro-Con-Liste gemacht. Und sie hatten ein Pro auf der Pro-Seite und ganz viele Kontras. Und dann haben sie sich diese Liste angeguckt, ganz lange angeguckt und haben gesagt, ja, das Kontra überwiegt. Und müssten erstmal aber auch wirklich dieses gesellschaftliche Tabu zu überwinden, dass man sagt, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes dabei, das zu entscheiden.
Ich finde, das ist auch so eine krasse ethische Sache, weil ich selbst bei mir selber immer wieder merke, dass man dann, also ich schlucke, wenn ich halt, also obwohl ich total für Abtreibung bin, immer denke, oh krass, irgendwie so eine Pro-Con-Liste und dann hat das Con überwiegt und dann wird das Kind abgetrieben und das hört sich, das ist so, das, ich weiß nicht, was das ist, irgendwas Ethisches, wo ich dann zwischendurch denke, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich abtreiben würde, wenn ich schwanger wäre. So, ich weiß nicht, ob ich es könnte, weil ich habe auch irgendwie Freunde beim Abtreiben, früher schon mal Jugendliche waren das aber, Freunde gehabt, die halt abgetrieben haben, als sie noch jugendlich waren und so. Und es ist halt, es ist einfach so emotional belastend und ich frage mich, ob das eine gesellschaftlich gemachte Belastung ist oder ob es nicht auch wirklich irgendwie hart ist, so sich dafür zu entscheiden. Ja, aber dieses Gefühl, dass man es überhaupt nicht darf oder sich da irgendwie ewig schuldig für fühlt. Ich glaube, das ist teilweise schon gesellschaftsgemacht.
Ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, das ist sehr viel gesellschaftlich, einfach weil viele Kommentare ja hauptsächlich von Männern sind, dass es halt Mord ist und du wirst irgendwie dann, deswegen ist ja auch zum Beispiel in Texas jetzt verboten ist und gleich irgendwie stärker bestraft wird als Mord teilweise. Also dass du einfach wirklich, ich glaube einfach wirklich das gesellschaftliche Druck, weil ich würde sagen, oder ich habe schon immer gesagt, wenn ich nicht das richtige Alter habe, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt 24, bin noch mitten im Studium, wenn ich jetzt schwanger werden würde, würde ich abtreiben, weil ich dem Kind kein schönes Leben schenken könnte, weil ich selbst, ich habe sowieso ein bisschen psychische Probleme. Jetzt gerade könnte ich keine gute Mutter sein. Irgendwann schon, irgendwann will ich Kinder. Aber ich könnte das jetzt einfach nicht sein. Ich würde mehr wie Anne sein und die ganze Zeit halt deprimiert darüber sein, statt sich dann irgendwie zu freuen, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist.
Ich finde persönlich auch, das ist halt einfach auch ein totaler, also es ist ja immer so diese, mit Kinderlosen gibt es ja immer diese Egoismusdebatte. So. Das heißt, Leute, die entweder abtreiben, ist natürlich eine Sache, aber auch keine Kinder wollen, egoistisch sind. So. Das ist ein Vorwurf, den man extrem oft hört, so, du willst keine Verantwortung übernehmen, du willst für dich irgendwie Spaß haben, also das ist das, was ich zum Beispiel höre, in Urlaub fahren und wann du willst und Geld sparen und Party machen. Und das ist halt wirklich die Assoziation, die viele Leute irgendwie haben. Und Karriere natürlich, wie Hanna das auch schon gesagt hat. Das sind halt so die Assoziationen. Aber ich finde es persönlich total egoistisch, auf der anderen Seite Kinder zu bekommen, weil man irgendwie so muss. Ja. Und eigentlich nicht möchte, aber Kinder aus gesellschaftlichem Druck zu bekommen, die Kinder merken das doch.
Und dann geht es dem Kind, dann wächst es irgendwie in, weiß ich nicht, sowieso schlechten Verhältnissen nach, wo es noch, also ich denke dabei an das Kindeswohl.
Ja. Ich finde auch also diese Entscheidung, also quasi, wenn man entscheiden muss, okay, ich möchte jetzt kein Kind, ne? Also aus diversen Gründen kann ich damit nicht umgehen, möchte das nicht und die Situation lässt das nicht zu. Als die Alternative, das dann abtreiben zu müssen, ist halt so, wird immer wahrgenommen wie, es ist doch klar, dass es eine richtige Entscheidung gibt, in Anführungszeichen, oder eine, ne, die gut ist. Dabei ist das ja eigentlich beides ist halt schwierig. Also es gibt ja gar nicht, man kann weder sagen, keine Ahnung, wenn Schwangerschaften abgebrochen werden, kann es nicht zu irgendwie emotional Auseinandersetzung kommen. Das ist ja Quatsch, ist natürlich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das bekomme, ja auch. Aber da fängt ja quasi so dieses idealistische Bild an, dass wenn man ein Kind bekommt, dass das natürlich dann, was weiß ich, das Leben besser macht und dass dann quasi das so ein Euphemismus da aufgebaut wird und aufgebauscht um dieses Kinderhaben drumherum, was ja quasi dann verleugnet, dass auch das Kinderhaben ein Struggle ist. Also und Arbeit und ne total, und so, und dann denke ich manchmal, das finde ich dann halt unrealistisch, diese Entscheidung so darzustellen, als würde man das quasi, wenn man nicht aktiv eingreift, als wäre das dann ja das Richtige weiterlaufen lassen, aber das ist ja dann, entscheide ich mich ja aktiv für das Kind und das muss man ja auch erstmal können. Ne?
Also es wird ja immer mit diesem Regret gearbeitet, also mit dem Bereuen von keine Kinder bekommen haben. Ob bei Abtreibung wird gesagt, du wirst das bereuen. Natürlich kann es sein, dass man eben dass man es halt weggemacht hat, emotional nicht gut verarbeiten kann. Das ist, glaube ich, wirklich bei manchen Leuten so. Aber auf der anderen Seite auch die Kinderlosigkeit, dass man irgendwann im Alter oder wann auch immer bereut. Das ist ja auch so ein Spruch, den man immer wieder hört, dass man keine Kinder bekommen hat. Weil es richtet ist, also das sind auch so mystische Sachen fast, die man immer wieder hört. Das wird dein Leben verändern im Guten, das wird sich richten, du wirst von Liebe durchflutet sein. Es ist bei manchen auch so. Manche haben gezweifelt und waren dann total glücklich und es ist schön für die, aber bei den anderen ist es eben nicht so. Und ich glaube, die Leute können damit nicht leben, dass es dass es auch so ein bisschen so ein unwegbarer Faktor ist, so dass manche damit glücklich sind, manche nicht glücklich damit sind, ein Kind zu haben. Das Problem, glaube ich, mit der Abtreibung ist halt eher, dass es einfach Ethik gibt, die ganz klar, also ich weiß, wir haben es in der Schule in Philosophie schon gelesen, dass es halt Ethiker gibt, die sagen, das ist Mord. Und es gibt Ethiker, die sagen, man kann Kinder abtreiben, bis sie auf der Welt sind. Also Singer ist das, glaube ich, der ist so ein Philosoph, der sagt, die Kinder können, glaube ich, bis ganz am Ende oder als Baby sogar sind sie irgendwie noch nicht menschlich, wenn sie behindert sind oder so Sachen. Da gibt es halt Leute, da kräuseln sich mir halt auch schon die Haare. So, das ist eben die Frage, ab wann ist ein Mensch, die, glaube ich, dahinter steckt, warum Abtreibung.
Ich habe jetzt dieses Lied im Kopf. Ab wann? Das nein, gar nicht, Mann. Verwechselt. Ich habe das Lied Ab wann ist ein Mann von Helmut Mayer.
Passt ja auch
Mensch
fast.
Mensch oder Mann? Nein, das ist Mensch, ne? Ab wann ist ein Mann oder Mensch? Nee,
Mann, glaube ich, Grönemeyer, oder?
Ja, Grönemeyer. Ich hatte aber auf jeden Fall seine Stimme gerade mit dem Mann.
Wann ist ein Mann ein Mann? Ja.
Wann ist ein Mensch ein Mensch? Komm, um dich.
Nee, aber ich glaube, dass diese Frage da tatsächlich, deshalb stellen die Leute, können die Leute nicht sagen, beides hat seine Nachteile, weil manche wirklich glauben, dass das Mord ist. So. Und es gibt einfach auch philosophische Schulen. Und gerade in der Religion wird das halt einfach so gewertet. Ja.
Ja, und ich habe jetzt im Zuge unseres Podcasts habe ich recherchiert, weil ich wusste, dass bei der Serie Sex in the City, die ist ja schon ein bisschen älter, da ging es aber auch um Abtreibungen mal. Also da haben wohl Carrie und Samantha, die sind ja auch kinderlos und die haben wohl auch mal abgetrieben. Ich habe die Serie noch nicht, ich gucke die gerade so wieder und da ist sehr viel, da können wir auch noch mal drüber reden über die Serie. Aber die haben wohl abgetrieben und Miranda ist schwanger und denkt auch in Staffel 5 oder 4 und denkt darüber nach, abzutreiben. Und ich wollte das nochmal nachlesen, weil ich es jetzt nicht nachgucken konnte. Deswegen wollte ich es nochmal nachlesen, in welchen Folgen war das und wie genau war das. Und da habe ich ein Forum gefunden. Und das Forum heißt Rund ums Baby. Da ist ein Beitrag von 2005, also 2005 lief das anscheinend, schon eine Weile her, wo eine halt geschrieben hat, soweit das halt in der Sex and the City-Folge drin vorkam und sich darüber aufgeregt habe, wie normal das ist oder wie normal das dargestellt wird. So, ich denke, durch sowas wird Abtreibung zu dem, was es meiner Meinung nach nie werden sollte, normal. Und das ist schon wieder so, weil die schreibt nämlich auch so am Anfang, ich weiß, dass es durchaus Frauen gibt, die aus gutem Grund abtreiben. Ich selbst kenne leider nur Frauen, wo es nicht nötig gewesen wäre.
Das kann sie nicht bewerten. Das ist
richtig, richtig.
Und was ich immer krass finde, ist, dass Leute denken, dass es easy und schön ist, für manche Leute abzutreiben. So, also das ist es nie und für niemanden. So.
Das weißt du ja auch überhaupt nicht, wenn du es selbst nicht gemacht hast, dann kannst du es ja überhaupt nicht sagen, ob es bei der Person so war. Wenn die vielleicht das sagt, ich habe das gemacht und redet jetzt vielleicht Jahre später so locker darüber, heißt es ja nicht, dass es für die Person zu dem Zeitpunkt einfach war. Nee. Und was ist ein guter Grund? Ist es nur ein guter Grund, wenn du vergewaltigt wurdest oder wenn das Kind behindert wäre? Das ist ja auch für oft welche ein guter Grund. Es ist, wenn du das nicht möchtest, wenn es für dich nicht passt, was für ein Grund? Es ist scheißegal, das muss jede Frau für sich selbst ausmachen.
Ja. Sagt ihr Abtreibung? Also, weil ich habe dazu mal gelesen, beziehungsweise versuche zu bevorzugen, das Wort Schwangerschaftsabbruch, von mir, ich vergesse das aber auch manchmal noch. Ich weiß nicht, ob ihr so die Debatte mitbekommen habt, dass das halt quasi Abtreibung mehr eben aus früherem Verständnis und negativer besetzt ist als zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch. Wisst ihr, was ich meine?
Stimmt, ja. Ja, ich wollte auch sagen, dass ich dieses Wort einfach gar nicht mag. Also das klingt halt, das klingt halt wirklich, das, wie du sagst, negativ.
Genau, dieses ethisch-moralische, was da verachtet wird, das schwingt da, finde ich, so mit.
Als bei einem Abbruch, ja. Okay, wir können gerne auf diese Begrifflichkeit umsteigen, aber so habe ich natürlich das Wort gehört, aber finde ich auf jeden Fall viel besser.
Aber jetzt habe ich dich ganz rausgebracht, Anne.
Was wollte ich eigentlich sagen? Nochmal zu dem, was in diesem Forum stand, dass ich es einfach wahnsinnig schwierig finde, wenn Leute von außen meinen auch, es gibt so, also das kenne ich auch von mir, das ist so ein, ich denke, manchmal lege ich mir Worte am Mund zurecht, also habe ich auch letztens mit einer Freundin noch gesprochen, dass man einfach ab einem gewissen Alter mit diesem Thema konfrontiert wird und einen Grund vorlegen muss, warum man keine Kinder will. Also man muss irgendwie alles Mögliche, man muss die Gründe wissen. Und es ist halt auch einfach, also bei mir ist das beispielsweise so, dass ich eine Hormonstörung habe, weshalb es auch nicht so einfach für mich ist, Kinder zu bekommen. Und gleichzeitig aber auch der Wunsch nicht wirklich da ist, so. Und das ist auch irgendwie immer interessant. Also ich überlege auch immer, je nachdem, bei wem ich bin, manchen Leuten sage ich, dass ich diese Hormonstörung habe und es nicht geht, weil ich keine Lust auf die Diskussion habe. Und anderen Leuten sage ich dann irgendwie, dass ich es nicht möchte. Und manchen Leuten sage ich auch, dass es beides ist, dass ich halt auch schon immer weiß, dass es schwieriger für mich ist und ich deshalb irgendwie, das ist vielleicht auch die Wahrheit und ich deshalb nie so richtig gesagt habe, ja, es muss irgendwie sein oder es wird auf jeden Fall kommen und mir auch ein Leben ohne aufgebaut habe und dann mit der Zeit gemerkt habe, ach nee, muss ich nicht haben, ich arbeite eh mit Kindern und ich bin gern mit Kindern zusammen, aber ich möchte es eigentlich deshalb auch nicht und bemühe mich eben hormonell auch nicht um eine Hormontherapie, was ich halt machen müsste, damit ich welche bekomme, nicht mehr weiter. Ich habe es eine Zeit lang mal gemacht und so, aber die Leute reagieren vollkommen anders, weil es gibt einen unerfüllten Kinderwunsch und es gibt keinen Kinderwunsch haben, also diese zwei Gründe, keine Kinder zu bekommen. Und wenn ich diese Hormonstörung erwähne, dann brechen manche Leute fast in Tränen aus. Ne? Ich sag noch nicht mal.
Wie übergriffig.
Ja, ich sage noch nicht mal, dass ich keinen Kinderwunsch habe, dass ich einen Kinderwunsch habe. Ich sage nur, es geht nicht und ist auch okay für mich. Und so, das kann ich, das wird mich so fertig machen. Es tut mir so leid. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist das Schlimmste überhaupt. Und dann kommt immer dieses, mach dir das Leben schön, auch ohne Kinder. Dann kommt immer dieses,
ach, jetzt so, ne?
Ja.
Eigentlich.
Dann hat es nicht sollen sein und Wahnsinn, ne?
Das ist krass, wie das dann akzeptiert ist, wenn du es nicht kannst, als wenn es so ist, dass du es nicht willst. Aber ist es das gleiche Ergebnis, du hast keine Kinder. Ich finde es mutig, auf jeden Fall sowas zu erzählen, wenn man halt was, wenn man auch gesundheitliche Gründe hat. Habe ich auch Freundinnen von mir, die für die es schwerer war, oder ich weiß nicht, kennt ihr Endometriose?
Mhm. Ja.
Ja. Genau, das ist ja eine, für die HörerInnen, die es nicht wissen, eine tatsächlich häufige Krankheit, die aber auch irgendwie so in unserer Gesellschaft überhaupt nicht besprochen wird, die jede 10. Frau hat, was eine Wucherung außerhalb der Gebärmutter ist, die aussieht wie die Gebärmutterschleimhaut, wodurch es was zu sehr Schmerzen verursacht, besonders bei der Periode und unter anderem auch, dass man keine Kinder oder sehr viel schwieriger Kinder kriegen kann. Mhm. Genau. Und dass das dann so, also das ist für viele natürlich eine Belastung, aber das ist so, ich finde, darüber sollte auch mehr Aufklärung sein über so Krankheiten, weil irgendwie so selbstverständlich dann gesehen wird, so dass Frauen können Kinder kriegen und ach ja, es ist ja schlimm, wenn du eine Fehlgeburt hattest oder es ist schlimm, wenn du es nicht kriegen kannst, aber dass du nicht einfach so, weil das kam zum Beispiel auch in Sex in the City vor, dass Charlotte, die nicht schwanger werden konnte, zuerst halt dann sauer war auf die Freundinnen, die keine haben wollten, also die abgetrieben haben, weil sie gesagt hat, wieso könnt ihr denn und ich will, und dass es dann irgendwie so unfair ist und dass es so gesehen wird, entweder du kannst sie kriegen und dann kriegst du sie oder du kannst sie nicht kriegen, dann kriegst du sie nicht, aber dieses Nicht-Wollen steht für Frauen nicht zur Debatte, sondern du musst dich irgendwie, dass du dich dafür rechtfertigen musst, du hast eine Krankheit und deswegen kannst du keine kriegen.
Ja. Also ich habe PCOS, das ist eine Hormonstörung, polizistisches Ovariationssyndrom. Das heißt, dass man halt Zysten in den Ovarien hat und deshalb auch keine regelmäßigen Tage und sowas hat. Deshalb natürlich keinen Eisprung, nicht regelmäßig. Ich habe es sehr stark, deshalb habe ich kaum Eisprung, also einmal im Jahr oder so und nur künstlich hervorgerufen. Ja, und deshalb geht es halt nicht so einfach. Und das haben auch relativ viele Menschen, also viele Frauen haben das recht schwach, weshalb dann nicht so stark was passiert, also warum die oft dann noch Kinder bekommen können. Und wenn du das stark hast, dann musst du halt teilweise bis zu einer OP gehen, um Kinder zu bekommen. Also musst sehr aktiv daran arbeiten, dass das funktioniert. Und dann hast du auch ein großes, sehr großes Fehlgeburtsrisiko. Und das sind dann halt alles so Sachen, dass da wissen auch eben viele irgendwie nichts drüber. Und das sind dann so Sachen, wenn du das dann halt sagst, dann kommen die Leute und sagen, oh, tut mir leid.
Ja, das ist so ein Happiness-Gesellschaft-Touch, ne? Also das, was du halt alles brauchst, irgendwie Geld, guten Job, Kind, Haus, keine Ahnung. Und wenn irgendwas davon nicht geht, dann ist es ja ein Mangel und mit dem kommt man ja dann offensichtlicherweise nicht zurecht. Dann kann man nicht glücklich werden und das muss bemitleidet werden. So.
Ich meine, das ist ja auch alles, was Zeitschriften oder die Presse, Klatschpresse, Boulevardpresse, die dann immer auf die Frauen so niederdrischt, die halt keine Kinder haben. Oder Jennifer Aniston ist 50 und sie hat nicht mal einen Mann. Ja. Sie hat irgendwie keine funktionierende Beziehung und die hat kein Kind und die hat kein Kind. Und das ist halt so, natürlich nimmt das dann, wenn es so auch auf die großen Leute, sag ich mal, auf die, die in der Öffentlichkeit stehen, dann ist es natürlich auch auf uns kleine Leute oder es wird überall dann hin projiziert, dieses Bild. Ich hoffe, dass es sich da viel ändern wird und ich meine, wenn man so manche Serien und Filme sieht, dann sieht man ja auch, okay, das wird mehr thematisiert und es wird sich hoffentlich was ändern.
Ja, das finde ich auch. Also stand das nicht in dem Artikel, den du geschickt hast, Sabrina, mit dem kein Kind und Stars? Das fand ich nämlich auch echt spannend.
Ja,
genau. In irgendeinem Artikel stand das auf jeden Fall drin, wie denen dann von der Boulevardpresse irgendwie unterstellt wird, dass sie todunglücklich damit sind. Ja. Irgendwie. Die hat es wieder nicht geschafft. Hat sie wieder eine Fehlgeburt erlitten und sowas.
Es gibt ja auch Begriffe dafür. Dieser Begriff Spinster ist ja dann so, es ist eigentlich, oder heutzutage wird es irgendwie, glaube ich, Crazy Cat Lady genannt, dann einfach diese Single ist und keine Kinder hat und zu Hause mit 100 Katzen lebt und es sind irgendwie mal gruselige Frauen. Es sind komische Frauen. Und gruselige Frauen. Das wird ja auch in Können wir vielleicht nochmal gucken, ob wir sowas im Märchen noch finden, in so alten Disney-Filmen.
Ja, Hexen haben doch auch alle keine,
Hexen,
keine
klar,
Kinder, keine
natürlich,
Männer.
Die fressen die Kinder.
Ja, ja, so ein Hänsel, ne?
Genau, Hänsel. Ja, ja. Ja, das ist leider heute immer noch so. Was ich zu dem Angst vor einer Fehlgeburt sagen wollte, das war bei meiner Mama tatsächlich auch, oder ist es bei mir auch, es ist ziemlich viel bei mir. Ich würde einerseits würde ich jetzt abtreiben, andererseits möchte ich gerne, andererseits habe ich auch Angst vor einer Fehlgeburt, weil ich nämlich auch eine Erbkrankheit habe. Die ist aber ziemlich selten, da gibt es nur 200 Fälle, die weltweit bekannt sind. Incontinentia pigmenti heißt das, eine Pigmentstörung. Wirkt sich auch oft aufs Aussehen aus, da können wir irgendwann mal in einer anderen Folge drüber reden. Genau, und es ist aber auch so, dass nur Mädchen die bekommen können, also keine Jungs. Das heißt, so, wenn ich einen Jungen kriegen würde, wäre jetzt, ja, einfach 25% ist wahrscheinlich, also wenn ich einen Jungen kriege, 50-50, dass es überlebt oder nicht. Also entweder, wenn ich das kaputte Chromosom abgebe, ist es halt eine Fehlgeburt. Wenn ich das heile, dann habe ich Glück. Aber genau, und das war, das wusste meine Mutter nicht, dass sie das hat. Erst als ich geboren wurde, weil ich halt so Hautausschlag, so ganz starken Brandmal hatte, so. Und da haben die das erst erfahren. Und deswegen haben die sich halt nicht getraut, noch ein zweites Kind zu bekommen, weil Mama halt sehr Angst hatte vor einer Fehlgeburt.
Ach so, das hat nicht direkte, die Krankheit hat nicht direkte Auswirkungen auf das Kinderkriegen, sondern du meinst dann wegen der Vererbung.
Also erstmal denkt man sich, okay, einerseits, wenn ich halt auch ein Mädchen kriege und es genauso halt das Gleiche durchmachen muss wie ich, das ist natürlich auch ein bedrückender Gedanke so. Und halt andererseits ist es halt so, Jungs können damit nicht zur Welt kommen. Deswegen besteht halt immer die Gefahr von einer Fehlgeburt.
Ja, aber Fehlgeburten sind tatsächlich krass, wenn du Kinder möchtest, aber sie sind tatsächlich auch schockierend, wenn du keine möchtest, weil es einfach so ein körperlicher Vorgang ist, der dich schon...
Und dafür werden ja auch irgendwie Frauen zerrissen, zum Beispiel zuletzt Meghan Markle, die Herzogin, die vor einem Jahr eine Fehlgeburt hatte und wo sie dann alle wieder gesagt haben, hatte sie wirklich eine Fehlgeburt oder will sie jetzt nur Aufmerksamkeit? Also was soll das denn bitte?
Oh mein Gott.
Haben die das echt gesagt? Oh mein Gott.
Ja, okay. Ja. Da wird es wirklich hinterfragt, ob sie wirklich eine Fehlgeburt hatte oder ob das jetzt halt nur Self-Promotion ist, dass sie in die Medien wiederkommt. Also das ist doch, das muss man sich mal vorstellen, dass es dann sogar hinterfragt wird und dann Personen einfach so in ihrer Trauer ausgenommen werden. Das sei einfach nur, um diese Tabus zu brechen, dass da eben nicht drüber gesprochen wird.
Ich habe mehr Frauen jetzt auch drüber, um die Tabus zu brechen, darüber zu reden und so. Ich finde das so krass, wenn man hört, wie viele Fehlgeburten die Frauen in früheren Generationen hatten, ohne je darüber zu sprechen. Und auch wie das die Psyche auch beeinflusst hat. So, ne? Also das viele ältere Frauen, wo ich mir inzwischen denke, ja, vielleicht wenn die jetzt so viele Fehlgeburten hat, dann verstehe ich vielleicht auch, warum die so bitter ist irgendwie. Das ist einfach sowas, was nie bearbeitet wurde psychologisch bei den Leuten und so. Das ist schon krass.
Wollt ihr noch was zum Kinderwunsch sagen? Sonst würde ich vielleicht ein bisschen zum Ende kommen mit meiner Kritik an der Serie.
Ja, gerne.
Also wir haben ja schon jetzt sehr viel über die Serie gesprochen und auch, was sie halt irgendwie cool umsetzt und irgendwie so relatable macht. Und zum Beispiel auch, was noch thematisiert wird, die Frankie, über die haben wir jetzt kaum gesprochen, die hat halt Depressionen und das wird halt auch sehr stark thematisiert. Also das ist auch etwas, dass man so halt psychische Krankheiten auch vorkommen. Aber es ist halt wieder eine sehr weiße Serie. Also die Hauptcharaktere sind ja eigentlich Kate und Anne, sie sind weiße Frauen. Frankie ist mit einer POC zusammen. Aber ich fand es halt so schade, dass halt Frankie irgendwie die größere Rolle hat und ihre Frau, ihre schwarze Frau ist halt nur so der Sidekick irgendwie. Dass sie halt, die spielt immer nur so die Nebenrolle, sie ist halt so ihre Frau und die haben halt auch Beziehungsstress, aber die spielt nie so eine große Rolle. Es geht immer mehr um Frankie als um sie. Und dann ist da noch Jenny, die hat... habe ich nachgeguckt, also asiatische Wurzeln, also ihre Mutter ist, also von der Schauspielerin, die Mutter ist Filipina? Auf jeden Fall philippinische Wurzeln und vom Vater, da konnte ich es leider nicht ergoogeln, aber auf jeden Fall so eine Person, allerdings ab der zweiten Staffel dreht es sich ja mehr, das ist ja die mit dem Mann, der Stay-at-Home-Dad ist und in der zweiten Staffel, die trennen sich und Jenny kommt nicht mehr so sehr vor, sondern ihr Mann, ihr weißer Mann. Und das ist so, warum ist dann so ausgerechnet
die Quote, ne? Das ist so diese, ja, das ist die klassischen, wie man böse gesagt hat, lange Quotenmigrantenrollen, wo halt die Leute, die, also hier in Deutschland gibt es das eben auch, die immer nur die POC-Leute, immer nur im Nebenrolle, Zeitgig irgendwie teilweise auch, haben sie ja lange auch oft dann Kriminelle spielen müssen und sowas, aber bei so einer Serie dann halt nur der Partner von jemandem zu sein. Und dann eben auch, es würde mich interessieren, ist die Freundin, ist die, weil da habe ich einen Artikel drüber gelesen, ist die mixed oder ist sie ganz black,
die Freundin? Die ist ganz black, ja.
Weil das war ja auch ein Riesenthema ganz lange, dass die halt immer nur mixed Frauen in den US-Serien besetzt haben. Und die Männer durften ganz schwarz sein oft und die Frauen nicht. Die mussten immer ein bisschen heller als die Männer sein. Dazu gab es auch Studien.
Krass. Genau, ich habe das auch im Zuge meiner Bachelorarbeit halt gelesen, dass über Emily in Paris habe ich geschrieben, wo ja auch eine Asiatin drin vorkommt, die halt auch halt, wo halt auch drüber geschrieben wurde, dass sie halt wie so viele POC-Frauen halt, dass die immer so in diese Sidekick, die halt die weißen Cis-Frauen halt irgendwie so supporten, rutschen, und das ist halt auch da wieder so, und auch gerade dann so, da kommt dann eine drin vor, eine Filipino, und die rutscht dann auch wieder in den Hintergrund, so in der zweiten Staffel, die ist dann nur in der ersten Staffel relevant, und dann ist sie aber auch wieder nur die Nebenrolle, und ihr Mann spielt eher die Hauptrolle, oder auch auf der Arbeit, also es kommt POC vor, auch auf der Arbeit bei Kate, aber das sind halt auch nur die Kollegen, also haben auch nur die Nebenrollen, und sind auch eher ihre Konkurrenten. Ja, es ist halt wieder so, es ist halt wieder aus einer sehr weißen Sichtweise geschrieben.
Ja, das ist es ja oft dann, ne? Es ist halt echt.
Das sind halt sowohl die erfolgreich dargestellt werden, ne? Und zudem auch noch, wo wir das hatten mit den Körperidealen, gibt es, glaube ich, auch keine, die da dem klassischen Hollywood-Ideal widerspricht. So.
Ja.
Das habe ich auch noch mal, wollte ich auch noch mal wissen, ob es da, waren die alle wieder schlank?
Ja.
Okay.
Ja, also,
ich finde persönlich oft, die können ja schreiben, was sie wollen, ne? Also die können ja gute Serien schreiben, aber ich bin da echt hart, wenn die Besetzung nichts verändert, weil Film ist ein visuelles Medium, man sieht Dinge, und das ist ja auch deshalb ist Girls auch so wichtig, weil da, es gibt viele Serien, die halt gute Sachen schreiben, aber es gibt doch wenig Serien, die sich trauen, Sehgewohnheiten zu brechen. Und zwar ästhetische Sehgewohnheiten zu brechen. Menschen, dickere Menschen zu zeigen, andere Menschen zu zeigen mit Hautunreinheiten oder whatever. Das ist einfach, die haben oft dann trotzdem, ich weiß nicht, ob die Serie auch hat, ist da aber bei YouTube jetzt in dem Trailer so aus, die haben dann trotzdem wieder diese Hochglanzästhetik irgendwie.
Ja.
Und das ändert extrem was. Also diese Besetzung ist genauso wichtig wie das Drehbuch. Also ganz ehrlich, und da trauen sich viele nicht genug.
So. Ja. Hannah, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich wollte dem total zustimmen, weil ich habe das gerade so vor Augen gehabt und dachte, die werden zwar von den, also wenn man jetzt nur das Drehbuch betrachten wollen würde, was natürlich rückwirkend schwierig ist, aber wenn ich mich da gerade so hineinversetze, dann denke ich, ja, die werden schon von den Dialogen, ne, wird das thematisiert, psychische Erkrankungen, der Stress, während sie wieder arbeiten und der gesellschaftliche Druck. Aber wenn man das dann sieht, das ist ja der Punkt, den du gerade angesprochen hast, die sehen jetzt auch, keine Ahnung, wie jemand aussieht, der fertig aussieht, ja, aber ne, man hat jetzt, finde ich, nicht durchgehend so das Gefühl, naja, dass das realistisch ist, sondern dann sieht die mal müde aus und dann zieht die sich wieder schicke Klamotten an mit ihrer tollen Figur und der weißen, so, ne? Und dann, das hat schon extrem Hochglanzcharakter, finde ich, die Serie, auch was ich schon am Anfang meinte mit der Kritik aufgrund der Jobs, die die haben, dass diese beiden Faktoren, die machen da so, finde ich, das Visuelle auf jeden Fall aus, auch wenn eben von allein von der Story her da viel Gutes drin ist.
Ja. Freundies, ich glaube, wir reden schon sehr lange.
Ja.
Wir haben allgemein sehr viel Redebedarf, und ich hoffe, dass es den Leuten, die zuhören, auch Spaß macht. Und wir werden es weiterführen und mit uns noch ganz andere Theaterstücke und Filme und Serien angucken, die verschiedene Thematiken behandeln. Zum Beispiel werden wir bald auf jeden Fall über Körperbilder sprechen und noch ganz viele andere Formen. Aber ich glaube, für heute können wir das zusammenfassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns Feedback. Wir brauchen noch irgendwas. Ne? Wir brauchen irgendwie so eine E-Mail-Adresse oder so einen Instagram-Account, oder? Kommt noch, Leute. Kommt noch. Bleibt
dran. Incoming.
Incoming. Bald könnt ihr uns kontaktieren und Feedback geben.
Dann hören wir uns nächsten Monat.
Dann uns nächsten Monat zu einem neuen Thema. Seid gespannt. Beim Märchen der Gleichberechtigung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Dankeschön.
Tschüssi.
Ciao.